Wie viel Jesus braucht ein Kind? Es gab für mich auch schon mal einfachere Themen. Obwohl man ja als Vater, als Großvater, als Religionslehrer, als Pastor mit dem Thema Jesus immer unterwegs ist. In dieser Woche, die wir gerade zu Ende gebracht haben, stand im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion das Kindeswohl. Und wenn das Kindeswohl verletzt wird, dann treten die Jugendämter auf, dann treten die Sozialämter auf, dann tritt die Politik auf. Und in der zu Ende gegangenen Woche ging es im Bundestag um das Kindeswohl. Zu Deutsch, es ging um die Frage des Impfens. Nämlich das Impfen als eine Vorsorgemaßnahme, damit die Kinder nicht krank werden, sich nicht anstecken und auch für andere Kinder keine Gefahr sind. Und natürlich gehört in dieses ganze Impfprogramm der Bundesregierung auch die Eltern mit hinein. Hustensaft und Vitamintabletten sind nachsorgende Maßnahmen. Impfen ist eine vorsorgende Maßnahme. Und genau darum geht es heute in diesem Gottesdienst und in der Predigt auch. Um die Vorsorge. Kindern etwas von Jesus zu erzählen, ist Vorsorge. Damit sie nicht in den Brunnen fallen. Damit sie nicht vom Weg abkommen. Damit sie Orientierung finden. Ja, damit sie sozusagen Leitplanken finden für ihr Leben. Aber was ist das eigentlich von Jesus Kindern erzählen? Ist das eine Qualitätsfrage? Ist das eine Quantitätsfrage? Nein, es ist es beides nicht. Sondern Kindern von Jesus zu erzählen, ist eine Beziehungsfrage. Denn wenn wir von Kindern oder für Kinder etwas von Jesus erzählen, dann geht es uns doch letztlich darum, dass sie eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus finden. Wir reden ja langläufig immer von der ansteckenden Krankheit. Von Jesus Kindern zu erzählen, das ist ansteckende Gesundheit. Also auch Gesundheit kann ansteckend wirken. Wenn Leute fröhlich sind, wenn Leute gut aufgelegt sind, wenn Leute Orientierung haben, wenn Leute einen Halt haben, einen Standpunkt haben, wenn Leute wissen, wo es lang geht, dann gucken alle dahin und sagen, was machen die, was haben die, was tun die eigentlich anderes im Leben als ich? Und das kann ansteckende Gesundheit sein. Und wer möchte nicht, dass sein Kind gesund ist? Was tun wir nicht alles, damit wir dem Kind helfen, bevor es in den Brunnen fällt? Und insofern ist das Erzählen von Jesus im Sinne des Kindeswohls. Ich glaube kaum, dass der Bundestag darüber diskutieren würde, aber es wäre ja wünschenswert. Im Alten und im Neuen Testament gibt es sogenannte biblische Erzählschulen. Im Neuen Testament war die Kernfigur der biblischen Erzählschule Jesus selbst, indem er seine Gleichnisse erzählt hat. Und im Alten Testament werden die Menschen ermutigt, auch ihren Kindern, ihren Töchtern und ihren Söhnen etwas von der biblischen Botschaft zu erzählen. So lesen wir zum Beispiel im zweiten Kapitel der Sprüche: Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und mein Gebot behältst, dann gib Acht auf die Weisheit und die dir im Herzen, in deinem Leben weiterhilft. Die Sprüche und die Prediger, also die Weisheitsliteratur, sagt uns nichts anderes, als dass immer die ältere Generation in der Verantwortung ist, das für sie Wichtige, das Gehörte an die jüngere Generation weiterzutragen. Am letzten Sonntag hat Matthias Ackermann über das Verhältnis der Generationen gesprochen. Also, man bringt das von Tradition zu Tradition weiter. Bei uns in der Familie ist es Tradition, dass am Heiligabend vor dem Essen die Weihnachtsgeschichte gelesen wird. Und ein Jahr Weihnachten, als eine kleine Auswahl unserer Kinder und eine große Auswahl unserer Enkelkinder da war und es schon etwas unruhig war und die Bescherung anstand, sagte meine Frau: Wir waren ja im Gottesdienst und dann brauchen wir heute die Weihnachtsgeschichte nicht lesen. Wir singen zwei Lieder, damit wir möglichst schnell zur Bescherung kommen und dann ist Ruhe im Laden. Die Rechnung hatte sie nicht ohne ihren ältesten Sohn gemacht, der lautstark sagte: Wir haben immer Heiligabend vom Abendessen die Weihnachtsgeschichte gelesen, Bescherung hin, Bescherung her, und das findet auch heute statt. Das war so nachdrücklich, dass es einen Widerspruch von uns schon gar nicht gab. Und wie könnte es denn sein, dass wir aufbegehren, wenn durch die Wirkung der Erziehung, dass der Sohn biblische Geschichte lesen will, das kann man doch nicht unterbinden. Also saßen wir vereint am Abendtisch und der Vater hat mit seinem ältesten Sohn die Weihnachtsgeschichte gelesen, immer im Wechsel. Ich habe in mich hineingeschmunzelt und habe gesagt: Das war für mich eine Bescherung der besonderen Art. Denn was ist eigentlich schöner, wenn das, was die älteren Generationen ihren Kindern weitergibt und dann auch noch erleben kann, dass es auch ihren Kindern weitergibt? Das ist Erzähltradition. Ich habe mal Religionslehrer ausgebildet und muss mal so viel mit Didaktik und Methodik und diesem ganzen pädagogischen Kram und habe aber vor Beginn eines jeden Seminars eine Viertelstunde eine biblische Erzählschule gemacht, wie man biblische Geschichten erzählt. Und wenn ich die dann später traf, dann habe ich gesagt: Na, was ist denn so hängen geblieben? Dann haben sie gesagt: Am hilfreichsten war eigentlich immer diese biblische Erzählschule am Anfang vor dem Seminar. Und keiner der Studenten ist aus dem Raum gekommen, ohne dass er einmal im Semester mindestens vor der Gruppe stand und eine biblische Geschichte erzählen musste. Und genau da fängt das Problem schon an. Über Pädagogik und über Psychologie, über Kinder sich den Gedanken zu machen, das ist uns vertraut. Aber Kindern eine biblische Geschichte zu erzählen, das ist schon etwas schwieriger. Und dann habe ich mit denen auch so kleine Übungen gemacht. Ich habe gesagt: Jeder hat ja irgendwie immer in der Tasche eine Toilettenpapierrolle, ne, hat ja jeder. Jeder Großvater, der zu einem Kindergeburtstag geht, hat eine Toilettenpapierrolle in der Tasche. Und da malt er ein Gesicht drauf und dann zieht er dadurch ein Taschentuch und dann erzählt er eine Geschichte und die Kinder freuen sich und gucken immer die Puppe an. Diese Puppe brauchen nicht die Kinder. Die Kinder können auf diesen ganzen Firlefanz verzichten. Ich meine, für eine freikirchliche Gemeinde geht das gar nicht, aber für mich geht das. Ich habe auch so eine Puppe zum Erzählen von biblischen Geschichten. Warum brauche ich das eigentlich? Manche von uns tun sich schwer, wenn sie etwas erzählen sollen, weil sie angeguckt werden. Und wenn man dann etwas erzählt, dann gucken die Kinder auf diese Puppe. Und wenn ich das Erzählen nicht kann und mich verhasplere, verstottere, den Faden verliere, ja, dann bin es ja nicht ich, sondern ist es die Puppe. Und wenn ich mich dann verspreche und Fehler mache, dann ist das sogar noch lustig. Also, wenn ich dann Geschichten erzähle, biblische Geschichten erzähle und ich lasse das diese Puppe erzählen, dann blamier nicht ich mich, sondern die Puppe blamiert sich. Aber eigentlich brauche ich die gar nicht. Denn den Kindern reicht eigentlich, wenn wir von Jesus erzählen, schon unser Gesicht, unsere leuchtenden Augen, unsere Stimme. Und sie merken und spüren uns ab, ob das, was wir da erzählen, in uns ist und uns wirklich wichtig ist. Ich möchte euch heute mal so ein Beispiel zeigen, einer biblischen Geschichte. Machen wir das mal am besten mit dem Bartimäus.
Hör Bartimäus rufen, eine Spende bitte schön. Will ihm denn keiner helfen? Er kann doch gar nichts sehen. So geht es alle Tage. Die Leute sehen ihn hier. Er hört nicht auf zu fragen, erbarmt euch, helft ihr mir? Der blinde Mann hört Stimmen. Jesus ist in der Stadt. Kommt schnell, wir wollen hören, was er zu sagen hat. Der arme Bartimäus, jetzt sitzt er hier allein. Da vorn, bei diesem Jesus, da wird er auch gern sein. Dann fängt er an zu rufen. Ach Jesus, hör mir zu! Die Leute sagen, still jetzt, so gib doch endlich Ruh. Der Blinde ruft noch lauter. Oh Jesus, bist du da? Ich hörte, du kannst helfen. Ist das denn wirklich wahr? Hört Jesus seine Rufe? Und bleibt er stehen hier? Ja, Jesus sagt, so bringt doch den blinden Mann zu mir. Die Menschen gehen zur Seite. Sie sagen, komm im Nu, denn Jesus ruft dich zu sich. So komm doch schnell dazu. Sieh, Bartimäus, rennen. Er läuft zu Jesus nun. Und Jesus sagt, ich helfe dir. Was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne sehen, das wünsche ich mir sehr. Und Jesus sagt, ich helfe dir. Drum kam ich heute her. Der blinde Mann kann sehen. Froh schaut er Jesus an. Das ist ein echtes Wunder, was du an mir getan.
Zwei Minuten, 30 Sekunden und eine biblische Geschichte ist erzählt. Das kann man natürlich auflegen und mit so einer DVD machen. Man kann natürlich auch sich, mal gucken, wo haben wir es? Ach, da haben wir es. So ein Buch nehmen und erzählt die Geschichte vom Bartimäus selbst. Und dann erzählt man den gleichen Text, den wir gerade gehört haben. Und wer des Erzählens nicht so mächtig ist und die Geschichte nicht so richtig auf die Reihe kriegt, wird zu jedem Bild etwas Schönes erzählen, denn auf der Rückseite ist das Bild nochmal in Schwarz-Weiß und dazu der passende Text. Und nun soll mir einer mal widersprechen, dass er das nicht hinkriegt. So einfach kann das sein mit den biblischen Erzählungen und den biblischen Geschichten und wir sollen ja hingehen und erzählen und das möchte ich euch jetzt mal kurz erklären, wie das, was sich da eigentlich bei so einem Kind abspielt. Kinder haben Ohren. Und wenn wir ihnen von Jesus erzählen, dann sollten wir mit diesen Geschichten ihnen ständig in den Ohren liegen. Denn wenn man ständig den Kindern in den Ohren liegt, dann hören sie gut zu. Oder sie vergessen es nicht mehr. Und wenn man ihnen von Jesus erzählt, dann entsteht etwas in den Kindern. Dann entsteht in den Kindern ein Bild von Jesus. Und wenn in einem Menschen ein Bild entsteht, dann nennt man das Bildung. Und Kinder lernen über Bilder. Aber dann bleibt das ja alles nur im Kopf. Die Jesus-Geschichten sollen ja eigentlich dahin, wo sie bei uns auch sind, nämlich ins Herz. Und wenn ich Jesus im Herzen habe, wie nennt man das? Herzensbildung. Und wenn ich von Jesus Christus in meinem Herzen gebildet bin, dann werde ich meine Faust nicht mehr ballen, um zu schlagen, sondern vielleicht, um jemanden an die Hand zu nehmen. Dann werde ich meine Hand nicht einsetzen, um jemanden runterzudrücken, sondern um ihn aufzuhelfen. Dann werde ich ihn nicht in den Schwitzkasten nehmen, dass ihm die Luft wegbleibt, sondern ich werde ihn umarmen. Und mit meinen Füßen werde ich nicht treten, wenn jemand am Boden liegt, sondern hingehen zu dem, der meine Hilfe braucht. So einfach ist das. Und so einfach ist das, wenn wir diese Jesus-Geschichten erzählen. Ich habe ein paar Eltern gefragt. Es ist nicht schlecht, aber ich übe noch mal. Ich habe ein paar Eltern gefragt, nämlich was sie meinen, wie viel Jesus ihr Kind braucht. Und da habe ich einen Vater gefragt, der 4 Kinder hat, habe ihm eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, sage mir mal, wie viel Jesus brauchen deine Kinder? Jetzt will ich mal sagen, was er geantwortet hat. Antwort: mehr als die einen denken und weniger als die anderen denken. Mehr als jene denken, die religiöse Bildung sagen und damit in der Hauptsache moralische Werte meinen. Christlicher Glaube ohne Jesus ist eine Feier wie ohne Gastgeber. Und Kinder lieben Jesus, sobald sie ihn kennenlernen. Das war schon im Evangelium so, das ist auch heute noch so. Wenn die Kinderbibel zu Hause in der Kinderkirche oder im Religionsunterricht aufgeschlagen wird, Kinder staunen über Jesus, über seine heilende Kraft, wenn er dem blinden Bartimäus die Augen öffnet, über seine vorurteilsfreie Zuwendung, wenn er den Steuerhinterzieher Zachäus vom Baum holt und mit ihm ein Fest feiert, über die zeitlosen Gleichnisse von Samaritern, von den beiden Brüdern, vom verlorenen Schaf. Und doch auch weniger als jene denken, die auf religiöse Erziehung pochen und dabei die Kindgemäßheit aus dem Auge verlieren. Denn Jesus ist nicht nur eine Kinderfigur. Es gibt Seiten der Jesusgeschichten, die alle Finsternis menschlicher Schicksale widerspiegeln. Verlassenheit und Verrat, Tod und Trauer, Wut und Gewalt, Schuld und Versagen. Man kann Kinder von diesem Thema nicht bewahren, doch es gehört Feingefühl dazu, den richtigen Moment und manchmal auch die richtige Reife. Jesus ist keine harmlose Kinderbuchfigur. In jedem Fall, Jesus fasziniert Kinder. Seine Geschichte und seine Geschichten zeigen das pralle Leben und sie inspirieren zum Glauben, zum Lieben, zum Hoffen. Das war so, sage ich mal, die beste Antwort, die ich gekriegt habe, aber die mich auch zum Nachdenken gebracht hat. Denn wenn wir das Leben von Jesus Christus betrachten, dann ist da ja nicht immer alles schön und eitel Sonnenschein. Und den Kindern wird das ja auch deutlich. Ich habe das am eigenen Leib erlebt. Mein Sohn war im Kindergarten, natürlich in einem evangelischen Kindergarten. Und da wurde auch alles gut durchgenommen. Und dann kam er eines Tages nach Hause. Ich ging abends an sein Bett und sage: So, jetzt wollen wir beten. Und dann hat er gesagt: Papa, ich bete mit dir nicht. Ich bin mit Jesus fertig. Große Mahlzeit. Pfarrers Sohn, 4 Jahre alt und mit Jesus schon fertig. Und den Vorhang kannst du auch zuziehen. Jesus, Gott muss gar nicht in mein Zimmer gucken. Vorhang zugezogen, gegangen. Und diese Geschichte habe ich in einer Sendung erzählt. So als Beispiel, das, womit Kinder sich beschäftigen. Und dann kamen hinterher Leserbriefe. Und was wollten die wissen? Die wollten wissen, wie ich mit dem Thema umgegangen bin. Was hast du denn deinem Sohn erzählt, als er dir gesagt hat, dass er mit Jesus fertig ist? An dem Abend erstmal nichts. Vorhang zu, lieber Gott, das ist heute nicht mein Tag. Und hinterher ist mir dann aufgegangen, dass die Kreuzigungsgeschichte natürlich zu Jesus gehört und der Tod zu seinem Leben gehört. Aber es ist doch nur die eine Seite der Medaille. Wenn ich diese Kreuzesgeschichte weiterdenke zu Ostern, dann ist doch Jesus der Sieger, der den Tod überwunden hat. Und dann gehört eigentlich der Tod dazu, damit Jesus als Sieger rauskommt. Und bei Kindern ist das so wie bei uns. Mit Siegerpersönlichkeiten können sie gut umgehen. Das heißt also, es ist nicht immer so ganz einfach. Und wenn man dann sagt, ja, wir wollen jetzt zu Jesus beten und ein Tischgebet sprechen und danken und so, jo, da habe ich auch mein Fiasko erlebt. Kommt der eine aus dem Kindergarten und sagt, Papa, wir haben Tischgebet gelernt. Ja, sag ich, sehr gut, dann bitte, fang an. Alle guten Damen, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir, wir danken dir dafür. Ich falle ihm ins Wort und sage, da hast du etwas missverstanden. Das heißt nicht Damen, das heißt Gaben. Nein, das heißt Damen. Dann entzündete sich dann so ein bisschen eine schwierige Situation daraus, bis dann meine Frau den Lichtblick hatte und den Sohn fragte, sag mal, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ja, sagt er ganz einfach, du Mutti, die Oma, Tante Rosa und dann hat er so die wichtigsten Damen seines Lebens aufgezählt und da war dann dieses Gebet auch für mich in Ordnung. Das heißt, wir müssen auch mit unserem Herzen bei den Kindern sein. Wir müssen gucken und schauen, wie sie denken. Wir müssen uns in sie hineinversetzen. Wir müssen das sie Faszinierende, das Begeisternde erspüren und gleichzeitig aber auch das, was uns auf dem Herzen liegt, sagen. Ich war in Brandenburg. In einer Gemeinde, wo die Ältesten der Gemeinde und die Gemeinde selbst aus 13 Leuten bestand. Es war schon für den Osten so eine Großgemeinde. Es waren dann noch 2 Gäste da, Laufkundschaft. Und die haben eine Mädchen, eine junge Frau, die Kinderarbeit macht. Und sie hat mir dann gesagt, wenn man den Kindern Jesus-Geschichten erzählt, dann ist das die beste Basis für Gemeindeaufbau. Ist ja auch klar. Das lernen wir aus der Bibel auch. Wie sind Gemeinden entstanden? Sind Gemeinden entstanden durch soziale Aktionen? Sind Gemeinden entstanden durch irgendwelche großartigen Programme? Nein. Das Konstituierende, das Zustandekommen von Gemeinde wird immer entzündet durch die Verbreitung oder die Verkündigung der Botschaft Gottes. Und wenn ich Jesus-Geschichten den Kindern erzähle, dann wächst auch da eine Gemeinschaft, eine Gemeinde. Wenn ich aber diese Geschichten ihnen vorenthalte, dann passiert da auch nichts. Dann passiert vielleicht ein schönes Kinderprogramm. Und diese Mitarbeiterin macht dann immer einmal in der Woche, also so einen Kindernachmittag, wo dann auch die Mütter mitkommen. Die Gemeinde kennt ihr vielleicht auch vom Hörensagen. Es ist nämlich jene Gemeinde, die bei IB eine Kirche ersteigert hat. Und in dieser ersteigerten Kirche machen sie ihr Kinderprogramm und alles, was da in der Gemeinde so läuft. Und dann kommen natürlich die Kinder nicht alleine, die bringen ihre Mütter mit und dann sagt sie, ihr Mütter sitzt da hinten, könnt einen Kaffee trinken und seid schön still. Und dann macht sie da vorne mit den Kindern Jesusgeschichten. Und sie erzählt die Jesusgeschichte und sie singt zu jeder Geschichte ein Lied. Und das hört sich so an. Machen wir das mal am Beispiel von Zachäus. Bis sie dann dieses Lied da gelernt hat mit den Kindern und mit den Müttern gesungen hat, das dauert natürlich. Und so ja, impft sie die Kinder nicht nur mit einer Jesusgeschichte, sondern sie impft auch gleichzeitig die Mütter. So nach dem Motto, wie viele ja arbeiten, ich schlage den Sack und ich meine den Esel. Also ist das nicht nur eine Kinderstunde für Kinder, sondern gleichzeitig eine missionarische Veranstaltung für die Mütter. Ich komme zum Schluss. Wir brauchen Pioniere. Pioniere, das sind Leute, die fremdes Land betreten. Das sind Menschen, die die Bahn brechen. Das sind Menschen, die Wege gehen, wo andere noch nicht waren. Und wir haben viele Kinder und Menschen um uns, mit denen wir Wege gehen können, wo andere noch nicht waren. Wo wir dann im wahrsten Sinne des Wortes den Missionsbefehl, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker und taufet sie dann. Aber dieses Lehren heißt ja zunächst auch mal von Jesus erzählen. Ich habe am Anfang gesagt, die Jesus-Geschichten zu erzählen oder auf die Frage, wie viel Jesus braucht ein Kind, ist nicht eine Frage der Qualität und auch nicht eine Frage der Quantität, sondern ist eine Frage der Beziehung. Und wann weiß ich, dass ein Kind eine Beziehung zu Jesus Christus hat? Wenn das Kind mir sagt, Jesus ist mein Freund. Amen.